Ich grüße euch, liebe Geschwister. Herrlich, dieses Zeugnis mitzuerleben, das Zeugnis, das die Täuflinge gerade abgelegt haben von ihrem Glauben, das Zeugnis der Kraft des Evangeliums, dass wir sehen, was in eurem Leben das Wort und das, unser Herr Jesus Christus getan hat oder tut. Es bewegt mich sehr. Macht es nicht einfacher, jetzt zu predigen. Ihr habt in der Taufe bezeugt, heute, dass ihr mit Jesus Christus gestorben, dass ihr mit ihm auferstanden seid. Sein Tod war auch euer Tod somit. Und seine Auferstehung ist eure Auferstehung. So, ihr seid Teilhaber, seid eins gemacht mit Jesus Christus. In unserer Predigtreihe Markus Evangelium schauen wir uns gerade diesen Weg Jesu durch sein Leiden ans Kreuz und dann hin zu der Auferstehung. Und von daher habe ich mir gedacht, dass ich heute keine besondere Taufpredigt halten werde, wir sind davon überzeugt, dass ihr verstanden habt, was das bedeutet. Von daher, wir sind auch schon in anderen Taufgottesdiensten darüber geredet haben. So möchte ich euch heute wieder ins Markus-Evangelium hineinnehmen. Es ist schön, nochmal, es ist schön, teilzuhaben am Wirken unserem Herrn jetzt in dieser Zeit. Das ist wirklich besonders. Wir haben das Vorrecht als Team zweimal dran teilzuhaben. Wir haben schon 4 Zeugnisse erlebt vorher. Jetzt dürfen wir 5 weitere, heute 9 Menschen, die dieses Zeugnis abgelegt haben. Ich glaube am 27. Juli, 18. Danke, ab 18. Juli ist schon die nächste Taufe und die Nächsten wollen schon dieses Zeugnis ablegen. Jesus ist am Wirken, wir preisen ihn dafür. Ich nehme euch nicht nur wieder ins Markus-Evangelium nach jetzt 3-wöchigen Pause hinein, sondern wir kommen jetzt zum vorletzten Kapitel des Markus-Evangeliums, Kapitel 15. Dann nehme ich euch mit hinein. Und wenn ich das sage, ich habe das im ersten Gottesdienst schon angesprochen, als ich dann die Bibel aufschlug und sah 15. Kapitel einmal umgeblättert und dann dachte ich, das war's ja schon. Habe ich das Ende von mir gesehen? Kam ein komisches, wirklich so ein wehmütiges Gefühl, ein bedrückendes Gefühl. Und ich dachte an so viele Momente, die ich selbst erlebt habe und ich bin mir sicher, einige von euch in verschiedenen Situationen auch schon erlebt haben. Vielleicht, wenn ihr ein gutes Buch gelesen habt, ein spannendes Buch und ihr wisst, okay, die letzten Kapitel, letzten Seiten, es ist bald vorbei. Oder vielleicht heute mehr eine Serie, die spannend ist, man weiß, die letzten 2 Folgen und dann ist vorbei. Bei mir ist es oft so, die letzten Minuten eine Wohltun-Massage. Und gleich ist vorbei, bitte, bitte nicht. Kennt ihr das Gefühl? Nicht alle mögen Massagen, aber ich schon. Oder eben das leckere Essen, die letzten 2 Stückchen von meinem Lieblingssteak, das ich schon 1,5 Jahre nicht gegessen habe, glaube ich. Auch das ist so ein wehmütiges Gefühl und wahrscheinlich bei euch, die ihr das auch schon lange vermisst, ein Urlaub, ein Traumurlaub auf einer Insel vielleicht in die letzten 2 Tage, ihr wisst, es geht nach Hause, wieder in den Alltag, kommt komisches Gefühl herbei. Und trotzdem habe ich mir gedacht, nein, keine Traurigkeit, keine Wehmut, nach vorne schauen, ich will nach vorne schauen und das genießen noch, die Zeit haben, darüber nachzudenken und ich habe die Perspektive mir vor Augen gestellt. Zu einem, es gibt noch 3 andere Evangelien. Wir beschäftigen gerade uns mit dem Kürzesten. Von daher, es gibt eine gute Nachricht für mich. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Und zum anderen ist es so, dass wir, wenn wir ans Ende vom Markus-Evangelium kommen, wie in gewisser Weise zum Höhepunkt dieser Erzählung kommen. Eigentlich zum Finale dieses ganzen Buches kommen wir. Und von daher freue ich mich über dieses Finale. Und auch wenn es nur noch 67 Verse, mehr nicht, wollen wir uns genug Zeit nehmen und nichts von diesen Kostbarkeiten aus diesen letzten 67 Versen verpassen. Möge Jesus wirklich Gnade geben beim Auslegen dieser Verse, Gnade geben beim Hören, dass wir ein tieferes Verständnis unserer Erlösung bekommen. Lasst mich euch die ersten 5 Verse aus dem 15. Kapitel vorlesen und dann möchte ich gerne noch beten. Kapitel 15, Markus Evangelium, Vers 1. Und am frühen Morgen fassten die Hohenpriester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat sogleich einen Beschluss und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn an Pilatus. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er aber antwortete und spricht zu ihm, du sagst es. Und die Hohepriester klagten ihn vieler Dinge an. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie viele sie gegen dich vorbringen. Jesus aber antwortete gar nichts mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Ich möchte beten. Wollen wir noch kurz aufstehen? Um deinen Segen, Jesus, will ich bitten beim Verstehen dessen, was hier gerade wir gelesen haben. Jesus, lass uns das Evangelium darin sehen. Lass uns das großartige Finale darin sehen. Ich bitte dich, Herr, nicht nur um die Fähigkeit zu predigen, auszulegen, Herr, sondern auch um die Gnade, es zu hören, hören und sehen zu können. In deinem Namen will ich es bitten, Jesus. Amen. Ich möchte euch kurz mit in den roten Faden, kurz in den Gedankengang hineinnehmen, um dann den richtigen Fokus zu haben, auch diese Verse richtig einzuordnen und sie zu verstehen. Am Sonntag hat Jesus in Bethanien noch Zeit gehabt, bei einem Abendessen dabei zu sein, an dem er dann zum Begräbnis gesalbt worden war. Am Montag zog er nach Jerusalem ein, unter der großen Volksmenge mit viel Jubeln und Palmzweigen. Und am Dienstag reinigte er den Tempel und zog so den Zorn der Schriftgelehrten, der Pharisäer und der Hohepriester auf sich. Das verschärfte sich am Mittwoch, als er sie ihrer Heuchelei und ihrer Sünde überführte durch zahlreiche Lehren, die er dann in dem Tempel gehalten hatte. Am Donnerstag nahm er sich die Zeit für seine eigenen Jünger, sie auszurichten, auf das kommen sollte und sie vor allem ihnen eine Verheißung zu geben, dass in seinem Leben, durch sein Leben und durch seinen Tod er ihnen einen ewigen, herrlichen Bund schließen wird. Er setzte damit das Abendmahl ein und verbrachte den Rest des Tages und der Nacht, dann der folgenden Nacht, im Gebet in Gethsemane. In diesem Garten erkämpfte er den Willen Gottes. Er wusste, was der Vater von ihm verlangte und er wusste, was es ihn kosten würde, diesen Weg zum Kreuz zu gehen. Der Vater verlangte ihm nicht weniger als die ganze Ungerechtigkeit und die ganze Schuld und die ganze Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen. Und der Kampf, den Jesus da führte, war der, dass der Gerechte, der Heilige, der sündlose Sohn Gottes, der sein ganzes Leben, irdische Leben darauf ausgerichtet hatte, allen Sünden zu widerstehen und den Willen des Vaters zu tun, er wusste, dass er jetzt die ganze Sünde auf sich nehmen müsste. Die ganze Schuld, die ganze Ungerechtigkeit. Und das ist etwas, was ihn Blut und Schweiß gekostet hat, sich diesem Willen zu unterstellen. Wie kann der Heilige, der Sündlose, der reine Sohn die Schuld und die Sünde auf sich nehmen? Er aber ist diesen Weg gegangen, hat sich dazu durchgerungen und entschlossen, weil er für uns dadurch eben diesen ewigen, gerechten, heiligen Bund aufrichten würde. So ging Jesus diesen Weg konsequent und er wusste, dass ab diesem Moment, ab dieser Entscheidung, dass der Satan alles daran setzen würde, ihn von diesem Weg abzubringen. Er konnte es nicht verhindern, Jesus vom Kreuz abzuhalten. Satan hat kein Anliegen gehabt, Jesus am Kreuz zu sehen. Dieses Anliegen war nicht seins. Er wollte, denn er wusste, wenn Jesus am Kreuz stirbt, die Erlösung vollbracht wäre, die Schuld der Sünde gesühnt werde und er die Menschen verlieren würde. Der Satan wollte Jesus nicht am Kreuz sehen, aber er wollte Jesus auf diesem Weg zum Kreuz wenigstens irgendeiner menschlichen, fleischlichen Regung, zu irgendeiner menschlichen, fleischlichen Regung verführen, versuchen, damit Jesus sich wenigstens einer Sünde schuldig machen könnte oder würde. Und wenn das passieren würde, wäre das Erlösungswerk am Kreuz natürlich dahin. Wenn Jesus nicht als der Sündlose, als der Heilige, Fehlerlose am Kreuz sterben würde, das heißt mit nur wenigstens einer Sünde, wäre die Erlösung dahin. Und das ist die Strategie des Feindes. Das heißt, von dem Moment, ab dem Moment, wo der Vater den Sohn überliefert hat in die Hände der Sünder, ab diesem Moment setzte der Satan alles daran, Jesus von einer Versuchung in die nächste, von einem Widerspruch der Sünde in den nächsten zu führen, um Jesus da wenigstens an einen Punkt zu fangen. Wie viel von diesen Verführungen, wie viel von diesen Versuchungen Jesus schon erlitten hat bis zu Kapitel 15, haben wir uns in den letzten Predigten, in den letzten Versen uns angeschaut. Dieses Anliegen aber konnte der Satan nicht vollbringen. Jesus widerstand allen Versuchungen, er widerstand allen Verführungen und das ist auch etwas, was wir in dem 15. Kapitel lernen und sehen werden. Das 15. Kapitel ist voll von diesem Widerspruch, voll von den Versuchungen. Der Satan hat noch einige Pfeile in seinem Köcher gehabt, die er listig gegen den Sohn Gottes schießen würde. Viel von diesem Widerspruch und viel von diesen Versuchungen geschahen durch den Hohen Rat, dass der alles daran setzte, Jesus zu verurteilen und umbringen zu lassen. Viel von dem Widerspruch erlebte Jesus unter Pontius Pilatus, der einen Gerechten zum Tod überlieferte und aber einen Mörder, einen Ungerechten, freisprach. Vieles von dem Widerspruch erfuhr Jesus von dem Volk, das vor kurzem ihn noch bejubelte und jetzt seinen Tod forderte. Und vieles von diesem Widerspruch erlebte Jesus bei der Verspottung der Soldaten, nachdem der Pilatus ihn übergeben hatte. Er erlebte aber vor allem heftigen Widerspruch und Angriffe auf dem Weg zum Kreuz und am Kreuz selbst. Und den größten Widerspruch, den größten, heftigsten, schmerzvollsten Widerspruch erlebte Jesus am Ende dieses Weges, und zwar in der Gottverlassenheit. All das beschreibt uns Kapitel 15 und führt uns auch mit hin zu Kapitel 16 mit hinein. Beginnen wir uns ganz grob die 20 Verse, die jetzt kommen. Ich werde nur über die 5 Verse heute predigen. Und jetzt habe ich schon ein bisschen angenehmeres Gefühl, ein bisschen entspannter. Ihr seid da klar im Vorteil, da ich nicht mehr so die Zeit mehr im Augen haben muss. Vorhin mussten wir schauen, dass wir rechtzeitig fertig werden, eben für euch. So kann ich jetzt voll überziehen. Ja, alles gut, alles entspannt. Es sei denn, ich höre euer Magen knurren, dann wird es Zeit. Aber ich glaube, hinten hat es noch ein paar Häppchen, gell? Also, ich nehme euch erstmal hinein in die ersten 20 Verse. Wie gesagt, ich werde nur die ersten 5 heute auslegen, aber sie bilden eine Einheit und sie führen uns in den Prozess, den befangenen Prozess des Pilatus, in den Prozess, den Jesus jetzt der Welt ausgesetzt worden war. Und dieser Prozess fand in 3 Phasen statt. Nachdem Jesus also vor dem jüdischen Gericht stand, vor dem jüdischen Prozess, steht er jetzt vor dem weltlichen Prozess. Und auch dieser findet in 3 Phasen statt. Und so wie alles im Markus-Evangelium auf diesem Dreier-Rhythmus aufgebaut ist, Markus argumentiert oft mit dieser Dreierzahl. Das heißt, er bringt 3 Gleichnisse, 3 Zeugnisse, 3 Begebenheiten. Und das macht er ganz bewusst, weil die Zahl 3 für die 3 einigen Gottes steht und die Zahl 3 für den Willen Gottes steht. Das heißt, alles, was im Markus-Evangelium passiert und auch in dieser Überlieferungsgeschichte, auch in dem Leiden Jesu, es ist alles der absolute Wille Gottes. Das passiert hier. Und darum spielt die Zahl 3 im Markus-Evangelium eine wichtige Rolle. 3 Phasen finden wir eben in dieser Prozessführung statt. Genauso wie zum Beispiel wir am Kreuz selbst 3 Phasen haben, beim Sterben Jesu. Wir haben 3x3 Stunden, in denen Jesus gelitten hat. Wir haben die Dreierzahl nach der Auferstehung Jesu am dritten Tag, oder? So spielt die Zahl 3 immer wieder diese Rolle. Und das ist nicht einfach nur, weil so 3 gut ist, sondern um uns zu zeigen, was hier passiert, auch wenn die Geschichte so tragisch ist und auch wenn es die tragischste Menschheitsgeschichte und der schlimmste Fehler, den die Menschen je begangen haben, was wir jetzt hier haben, ist es der absolute Wille Gottes, das hier passiert. Und das möchte ich anhand dieser 5 Versen euch zeigen. Hier ist Jesus souverän. Er wirkt, er geht diesen Weg bewusst unter dem Willen des dreieinigen Gottes. Das heißt, was hier passiert, will genauso der Vater, will genauso der Sohn und das will genauso auch der Heilige Geist. Das ist der Wille des dreieinigen Gottes, das hier passiert. Nicht der Wille des Pilatus, nicht der Wille des Hohepriesters, nicht der Wille des Volkes, nicht der Wille des Satans. Es ist der Wille Gottes, das hier passiert. Warum? Das möchte ich euch gleich zeigen. Zuerst einmal diese 3 Phasen in diesem Prozess, in diesen 20 Versen, die wir heute, nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag gemeinsam anschauen werden. Die erste Phase, die ersten 5 Verse. Es geht hier um die Anklage vor Pilatus. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit auf der Suche nach einer todeswürdigen Anklage. So, hier geht es die Suche, einen Anklagepunkt zu finden, dass Jesus des Todes schuldig spricht. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase finden wir in Verse 6 bis 15, haben wir heute nicht gelesen, werden wir das nächste Mal tun. Da geht es um die Freilassung des Barabbas, dieses Verbrechers. Und da geht es auf der Suche nach einem Freispruch. Und die letzte Phase finden wir ab Vers 16 bis 20, das ist die Geiselung der Soldaten.
und die Verspottung Jesu. Und ich habe diesen Abschnitt überschrieben, auf der Suche nach einer Belustigung. So, eigentlich hatte ich ursprünglich vorgehabt, es als eine Predigt zu predigen, 20 Verse, 3-Punkt-Gliederung, auf der Suche nach einem todeswürdigen Anklagegrund, auf der Suche nach einem Freispruch, auf der Suche nach einer Belustigung. Das wäre meine 3-Punkte-Predigt, gut zu merken. Aber wir haben heute die Taufe und die Zeit ist knapper. Und von daher entschied ich heute nur einen Punkt euch vorzustellen, nur über die ersten 5 Verse. Und die nach der Erfahrung von der ersten Predigt hätte eh nie gereicht. Von daher, die 5 Verse reichen uns. Schauen wir uns also die erste Phase an. Die Phase auf der Suche nach einem todeswürdigen Grund. Ich lese euch nochmal Vers 1 an. Und am frühen Morgen fassten die Hohepriester und die Ältesten und die Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat zugleich einen Beschluss und banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn an den Pilatus. So steigen wir in diese erste Phase hinein. Der Verweis und am frühen Morgen ist nicht nur dazu uns gegeben, dass wir jetzt zeitlich dieses Ereignis hier einordnen können. Ja, wir wissen, wir sind jetzt am Freitagmorgen hier angekommen. Jesus wurde vom jüdischen Gericht, vom Hohen Rat, von dem Hohepriester zwischen 1 Uhr und 3 Uhr nachts verhört. Dann wurde er von den Dienern auch geschlagen und haben sich auch über ihn lustig gemacht, wurde verhöhnt zwischen 3 und 5 Uhr morgens. Und auf diesen Moment, auf 5 Uhr morgens, darauf warteten die Hohepriester. Und sein Verhör vor Pilatus fand dann zwischen 5 und 9 Uhr morgens. Um 9 Uhr morgens wurde Jesus dann auf den Weg zu Golgatha geführt und wurde dann gekreuzigt, was wiederum in 3-Stunden-Takten dann sich bestimmte Dinge da ereignete. Die werde ich euch nach und nach euch zeigen, die da passierten. Aber wir haben hier nicht nur einfach eine zeitliche Anordnung. Das ist zu kurz. Wir haben vielmehr hier einen Hinweis auf eine weitere Heuchelei der schriftgelehrten Pharisäer. Auf einen weiteren Widerspruch, der in dem Prozess Jesu Christi gemacht worden ist. Warum? Die Juden haben Jesus in der Nacht zwischen 1 und 3 Uhr verurteilt. Und nach ihrem Gesetz und nach ihrem Recht durften sie das nicht tun. Jesus durfte nicht um nachts verurteilt werden. Da durfte kein Prozess stattfinden. Sie haben aber diesen Beschluss um nachts gefasst. In Markus 14, Vers 64 heißt es, ihr habt die Lästerung gehört, das sagen die Hohepriester über Jesus und dann sagen, was meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. Das geschah nachts. Sie hätten das nicht tun dürfen. Das war kein legitimer Prozess, aber sie verurteilten ihn nachts. Aber dieser Rechtsspruch oder diese Verurteilung, die galt nicht. Sie hätte angegriffen werden können. Also was taten sie? Sie warteten bis 5 Uhr morgens, um nicht noch einen neuen Beschluss zu fassen, um nicht einen neuen Prozess zu starten. Sie warteten auf die ersten Sonnenstrahlen und nicht, weil sie gedacht haben, der Pilatus schläft noch. Die wollten, das war nicht so, dass sie ihn nicht aus dem Bett holen wollten, sondern sie wussten, erst die ersten Sonnenstrahlen erlauben uns einen rechtskräftigen Beschluss zu fassen. Also, weil der Prozess am Tag sein musste und nicht nachts sein durfte, warteten sie bis zum frühen Morgen. Und das ist, was wir hier haben. Sie warten bis morgens, um jetzt sogleich, sofort heißt es, diesen Beschluss zu fassen und Jesus zu verurteilen. Also es offiziell zu machen, rechtskräftig zu machen, mussten sie noch ein paar Stunden warten, solange wurde Jesus verhöhnt und verwahrt. Der Ausmaß dieser Heuchelei, der Jesus permanent ausgesetzt war, wird in den Parallelberichten in anderen Evangelisten noch deutlicher. Ich gebe euch nur 1-2 Beispiele dafür. Die Hohepriester, die gingen zum Beispiel nicht, als sie Jesus zu Pilatus brachten, nicht in sein Haus hinein. Warum nicht? Denn sie dachten oder sagten nach ihrem Gesetz, wenn sie zu einem Heiden hineingehen, würden sie sich verunreinigen und dann könnten sie nicht mehr an dem Passafest teilnehmen. Das Passafest, das Gedenken des Befreiung, die Schuld wird weggenommen, ihre Rettung, das war das Bild. Und überlegt mal, sie dachten, sie würden sich verunreinigen, wenn sie sich dem Pilatus auf seinen Boden stellen würden und deswegen nicht am Passa-Essen teilhaben könnten. Und taten eine weit größere Sünde, die sie weit sündiger machte, als sie je etwas tun konnten. Sie lehnten das wahre Passalamm ab. Sie hatten Angst von dem Lamm, das sie nicht essen konnten, und lehnten das wahre Passalamm durch ihre Handlung ab. Was für eine Tragödie. Was für eine Tragödie. Das ist, was hier passiert. Und es gibt noch viel größere Widersprüche, oder viel, nicht viel größere, viel mehr Widersprüche, die wir in den anderen Evangelien lesen. Markus aber erwähnt diese Dinge hier nicht. Und ich muss mich disziplinieren, nicht aus allen vier hier eine Geschichte zu machen. Und das hat schon einen Grund, warum Markus bestimmte Dinge nicht erwähnt und warum er andere erwähnt. Er legt einen Fokus, einen Schwerpunkt. Und ich will diesen Fokus auch euch zeigen. Und da, wo es nötig ist, ganz kurz in den anderen Evangelien auf etwas verweisen, das uns etwas besser helfen wird, das einzuordnen, was hier passiert. Aber im Wesentlichen will ich bei dieser Geschichte, bei diesem Verhör aus dem Markus-Evangelium bleiben. Also warten Sie bis zu den ersten Sonnenstrahlen wirklich in einer Spannung und in Erwartung, um Jesus jetzt rechtskräftig zu verurteilen. Die ersten Sonnenstrahlen kommen und dann heißt es, und sogleich fassen sie einen Beschluss. Dieses sofort bedeutet, sie machten es sofort schnell. Also es musste jetzt gleich, schnell, so schnell wie möglich, müssen wir ihn verurteilen. Die Sonne geht auf und sie sagen, okay, er ist des Todes. Haben sie nicht vorher schon diesen Beschluss gefasst, nachts? Ja, haben sie. Wir haben jetzt, den Bericht ist jetzt nicht, dass sie einen neuen Beschluss gefasst haben. Den haben sie schon nachts gefasst. Wir kriegen mehr Details über diesen Beschluss. Was haben sie denn beschlossen? Wir kriegen, uns wird gesagt, dass sie nicht nur beschlossen haben, ihn zu töten, sondern wie sie ihn töten wollen. Und zwar durch die Hände der Römer, durch Pilatus. Das ist ihr Plan. Das ist der Beschluss, den sie jetzt gefasst haben. Pilatus, die Römer sollten Jesus töten. Sie wollten es nicht tun. Warum nicht? Warum töten sie Jesus nicht? Warum brachten sie ihn nicht um? Das könnten sie doch auch tun. Ja, nach dem römischen Recht haben die Römer den Juden diese Gerichtsbarkeit weggenommen. Die Juden konnten, der Hohe Rat konnte selbst kein Todesurteil fällen und auch nicht vollstrecken. Das war ihnen untersagt unter den Römern. Das mussten schon die Römer selbst tun. Aber wisst ihr was? Das war nicht der Grund. Denn als Jesus vor Pilatus geführt wird und die Juden ihn anklagen, merkt Pilatus, dass da was nicht stimmt. Und er hat eigentlich kein großes Anliegen, diesen Prozess zu führen. Also lesen wir im Johannesevangelium, könnt ihr zu Hause nachlesen, Kapitel 18, Kapitel 19, dass Pilatus ihnen, ich glaube, 2 oder 3 Mal ihnen sagt, tötet ihn selber. Das heißt, die Römer gaben den Juden das Recht, Jesus selbst zu töten. Macht selber, bringt ihn selber um. Und wisst ihr, was sie dann sagen? Wir dürfen niemanden umbringen. Aha. Kurze Zeit später haben sie Stephanus gesteinigt. Das Problem, sie hatten kein Rechtsproblem. Nein. Sie wollten Jesus nicht selber töten. Und jetzt stellt sich die Frage, warum denn nicht? Sie hassten ihn doch. Sie wollten doch seinen Tod. Warum haben sie ihn nicht selber töten wollen? Warum wollten sie unbedingt, dass Pilatus bzw. die Römer ihn töten? Ich habe einen zweifachen Grund ausgemacht. Den möchte ich euch kurz vorstellen. Das erste ist, weil sie an Jesus unbedingt ein Exempel statuieren wollten. Die ganze Volksmenge, die ein paar Tage vorher noch ihm hinterherrannte und ihm gerne zuhörte, ihm zujubelte, sollte sehen, sollte verstehen, er ist nicht der Messias. Das, was er, den Anspruch, den er hebt, Sohn Gottes zu sein, das ist nicht wahr. Er ist nicht der Gesalbte, er ist nicht der Christus, er ist nicht der Sohn Gottes. Sie wollten ein Exempel statuieren und sie wollten dieses Zeugnis haben und alle sollen es sehen, alle sollen es verstehen. Er ist nicht nur ein Aufständiger, er ist nur ein Aufrührer, er ist kein Sohn Gottes, das ist er nicht. Und wie sollten sie das am besten tun? Sie haben einen Plan. Wenn sie ihn an die Römer überliefern und die Römer ihn des eines Aufständigen anklagen würden, also wenn sie ihn so behandeln würden, wie Aufständige behandeln würden, würden sie ihn töten. Und jedem, der das sehen würde, würde klar sein, das ist ein Aufständiger. Die Römer sehen in Jesus einen Aufrührer. Alles klar, das ist der Plan. Das Zweite ist aber, und sie verstehen, wenn die Römer ihn aber als einen Aufständigen töten würden, würden sie ihn kreuzigen. Und da liegt der eigentliche Gedanke. Warum wollten sie unbedingt, dass Jesus gekreuzigt wird? Denn in ihrem Wort und in ihrem Gesetz steht geschrieben, 5. Mose 21, 23, es ist kurz, darum lese ich euch das kurz vor, da heißt es, denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Sie wussten ganz genau, und die Juden wussten ganz genau, diejenigen, die am Kreuz hängen, die sind von Gott verflucht. Also war da ihr Ziel, die Römer dazu zu bringen, Jesus zu kreuzigen. Und mit dem Ziel, dass Jesus von Gott verflucht wird. Wie kann er Sohn Gottes sein, wenn er von Gott verflucht wird? Wie kann er das sein, wenn Gott selbst ihn verflucht, wenn er am Kreuz sitzt? Kann er nicht der Sohn Gottes sein? Denn Gott sagt doch selber, denn verflucht ist der, der am Kreuz hängt. So, das ist ihr Gedanke. Also würden die Menschen sehen, aha, das ist ein von Gott Verfluchter. Er kann kein Messias sein, er kann kein Gesalbter sein, er kann nicht Sohn Gottes sein. Das ist ihr Plan. Listig, oder? Wirklich, diesen Beschluss haben sie gefasst, diese Strategie verfolgen sie. Es ist heuchlerisch, es ist listig, genauso wie der Satan, und sie sind seine Kinder. Dieses Zeugnis hat Jesus gegeben in Johannes 8, dass der Teufel ihr Vater ist. Und darum tun sie das, was sie tun, auf die Art und Weise, wie sie es tun. Also binden sie ihn. Sie binden ihn und führen ihn zu Pilatus. Und als ich das las und sie banden ihn, habe ich das Bild von mir, von allen meinen Serien, die ich geschaut habe, von den Gefangenen, die so an Händen und Füßen mit einer Kette und dann müssen sie so, kennt ihr das, ja? Kaum Bewegungsfreiheit, größte Angst. Warum binden sie ihn? Fluchtgefahr. Jesus wird, als ob Jesus sich das dem entziehen wollte. Sie, Angst, er darf nicht abhauen. Liebe Geschwister, wenn Jesus gehen wollte, wäre gegangen. Sie hätten ihn nicht binden können, wenn er nicht wollte. Sie hätten ihn, keine Ketten hätten ihn halten können, wenn er nicht wollte. Wie oft hat er das gesagt? Wie oft wollten sie ihn töten? Wie oft wollten sie ihn fangen? Und was passierte? Nichts. Er entzog sich ihnen. Das heißt, sie binden und denken, sie können Jesus fassen. Jesus geht diesen Weg freiwillig. Er geht diesen Weg in absoluten Willen, ich aktiv, ich tue den Willen Gottes. Er lässt sich binden, nicht sie binden ihn. Das, was hier geschieht, Jesus geht selber diesen Weg. Und wisst ihr, um was zu tun? Genau das, um den Fluch auf sich zu nehmen. Galater, Kapitel 3, ist das richtig? Da heißt es, dass er für uns zum Fluch gemacht wurde. Liebe Geschwister, überlegt euch mal, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, die fassen einen Plan. In ihrer Boshaftigkeit und ihrem Neid und ihrem Hass sagen sie, wir wollen, dass Gott ihn verflucht und haben keine Ahnung, dass genau Gott auch will. Sie haben keine Ahnung, dass Gott genau hier den Willen, genau das tut. Sie denken, sie töten ihn? Sie denken, sie wollen einen Fluch auf ihn legen? Der Vater im Himmel will das. Und wir sagen, wie kann das sein? Wie kannst du sowas behaupten? Für dein und mein Fluch. Der Vater legte dein und mein Fluch für dein und meine Schuld und Sünde auf den Sohn. Darum ist der, der am Kreuz hängt, verflucht, weil er deine und mein Fluch auf sich genommen hat. Jesus geht diesen Weg freiwillig, um den Fluch für dich ans Kreuz zu nehmen. Und das ist der Wille des Vaters. Hier geschieht nicht der Wille der Hohepriester, hier geschieht der Wille des Vaters. Und Jesus fügt sich unter diesen Willen, lässt sich binden, der Schöpfer der Welt, und lässt sich an diesen Ort führen, an dem er verflucht wird. An dem Ort, an dem Gott den ganzen Fluch der Menschheit auf diesen einen Sohn Gottes legen wird. Sie verstanden, sie dachten, wenn Gott ihn verflucht, dann kann er nicht der Sohn Gottes sein. Nein, weil er der Sohn Gottes ist, lag der Fluch auf ihn. Um deiner und meiner Gerechtigkeit willen, um deiner und meiner Freispruch. Also überliefern sie ihn an Pilatus. Wisst ihr, was hier passiert? Sie überliefern ihn an eine weltliche Macht. Dieser Überlieferungsprozess hat kurz nach dem Gebet Jesu in Gethsemane begonnen. Er hat gesagt, nun wird der Sohn des Menschen überliefert in die Hände der Sünder. Wer überliefert ihn da? Der Vater. Der Vater gibt den Preis in die Hände der Sünder. Und nur, das ist der Grund, warum der Judas ihn dann an die Hohepriester überliefern konnte und die Hohepriester ihn an den Pilatus und Pilatus ihn an die Soldaten. Hier geschieht das, was Jesus schon dreimal, übrigens im Markus-Evangelium auch, dreimal gesagt hatte, der Sohn des Menschen wird überliefert werden. Und dann zeigt er diese Reihenfolge der Überlieferung. Hier erfüllt sich die Schrift, hier erfüllt sich das Wort. Jesus wird überliefert in die Hände der Sünder.
Überlegt euch mal, welche Stellung, was die Welt sollte jetzt über Jesus ein Urteil sprechen. Die Welt sollte jetzt beurteilen. Die Welt sollte sagen, ist das der Sohn Gottes oder nicht? Ist er ein wahrer König oder nicht? Das sollte jetzt die Welt tun. Die Religion hat ihr Urteil gefällt. Die Religion hat gesagt, ist er nicht, muss sterben. Was sagt die Welt? Welches Urteil wird die Welt über den König der Könige, der Herrn aller Herren fällen? Und das ist, was wir hier haben. So, die Religion muss ihren Standpunkt beziehen. Sie taten das. So muss jetzt auch die Welt ihren Standpunkt beziehen. Und sie taten das auch. Wie? Das erzählen uns die nächsten Verse. Was würde die Welt tun? Allein der Gedanke, überlegt mal, allein der Gedanke, dass die Welt ein Urteil fällen würde, ob Jesus wirklich Sohn Gottes ist. Dafür überliefern ihn die Gläubigen, die Schriftgelehrten. Pilatus sollte jetzt beurteilen, als ob dazu in der Lage wäre. Aber ich sage euch schon mal so viel, Pilatus hat das besser verstanden als sie. Hat mehr durchgeblickt als sie. Also suchen sie nach einem todeswürdigen Grund. Schaut mal mit mir Vers 2. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er beantwortet und spricht zu ihm, du sagst es, kurz und knapp. Das, was hier im Markus-Evangelium sehr kurz und knapp zusammengefasst ist, hat Johannes zum Beispiel mit viel mehr Details uns gegeben. Da sehen wir, dass Jesus hier ein Gespräch, ihr versteht, gell? Ja, danke. Jesus führt hier ein Gespräch mit Pilatus und setzt sich mit ihm auseinander. Aber nicht nur die Hohepriester, nicht nur der Hohe Rat wusste eigentlich, dass Jesus unschuldig war. Sie wussten eigentlich. Sonst hätten sie ja nicht so viel Lügenzeugen aufsuchen müssen, um das zu beweisen. Ihnen war es schon klar, er ist unschuldig. Deswegen die ganze Konstruktion von falschen Aussagen. Ihnen ist klar, er ist nicht schuldig. Aber genauso ist in Pilatus klar, er ist nicht schuldig. Alle wissen eigentlich, er ist nicht schuldig. Jeder weiß das. Pilatus weiß das. Er ist von der Unschuld Jesu wirklich regelrecht überzeugt. Er tut sich so schwer, Jesus zu verurteilen, so schwer. Und dann nehmen viele Versuche. Wir werden nächsten Sonntag so ab Vers 6 anschauen, was für ein Versuch er danach sucht. Wie könnte er Jesus befreien? Er macht sich wirklich auf die Suche da, nach einem Freispruch. Er würde gerne Jesus freisprechen. Warum? Er weiß, er ist nicht schuldig. Er fürchtet sich sogar, ihn zu verurteilen und umzubringen. Zu einem hatte gehört, dass er sagt, er ist der Sohn Gottes, dann heißt es im Johannesevangelium Kapitel 18, und er fürchtete sich ab diesem Moment. Zum anderen, also ein weltlicher Mann übrigens, zum anderen hat seine Frau ihn davor gewarnt, ihr habt bestimmt davon gehört, Matthäus, glaube ich, 27, heißt es, dass sie einen Traum hatte. Und dann kommt sie zu ihm und sagt, rühre diesen Gerechten nicht an. Mir ist er im Traum erschienen. Du darfst es nicht tun. Ihm war klar, hier spielt sich etwas ab. Das ist, abgesehen davon, widersprach das allem rechtlichen und römischen Recht, was die Prozessführung galt. Er war davon fest überzeugt und als Symbol seines Verständnisses, schaut mal, genauso wie die Hohepriester, so auch Pilatus. Was macht Pilatus, als er Jesus verurteilt? Er sagt, ich weiß, er ist unschuldig und unschuldiges Blut sollte nicht an meinen Händen kleben. Was macht er? Auch Matthäus 27, er wäscht sich die Hände. Bis heute ist der Spruch, die Hände in Unschuld waschen. Habt ihr schon mal gehört, gell? Übrigens, das hat Pilatus erfunden. Ab dem Moment gilt dieser Spruch. Biblisch. In Unschuld die Hände waschen. Das ist da passiert. Er sagt, ist klar, ich sage euch alle, ich halte ihn für nicht schuldig. Im Johannesevangelium dreimal sagt er, ich finde keine Schuld an ihm. In Markus 15 ist Vers 14 für uns der Verweis dafür. Da heißt es, Pilatus aber sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Ich finde nichts Böses. Leute, was habt ihr für ein Problem mit ihm? Es gibt nichts, was todeswürdig wäre an ihm. Ich finde keine Schuld an ihm. Und jetzt meine Frage. Es ist offensichtlich, dass wir arbeiten durch und werden das sehen, aber es ist sehr offensichtlich. Die Frage ist aber die,
wenn er doch von seiner Unschuld so überzeugt war? Und wenn er dafür so gekämpft hat, ihn freizulassen, warum wird er getötet? Warum? Warum lässt ihn trotzdem kreuzigen? Hier sind wir wieder an diesem Widerspruch, an der Versuchung, die Jesus wieder ausgesetzt war, obwohl die Schuld, Unschuld so klar ist, wird er trotzdem verurteilt. Das ist ungerecht. Diese Ungerechtigkeit schreit zum Himmel. Es ist ein weiterer listiger Angriff des Teufels Jesus gegenüber, ihn mit der Ungerechtigkeit der Menschen zu konfrontieren, dass Jesus an dem Punkt sagt, hey, das reicht mir. Und für euch soll ich sterben? Das ist doch ungerecht alles. Wir würden alle schreien, ungerecht, ungerecht, ungerecht. Anwälte, Anwälte, Rechtfertigung, Rechtfertigung. Prozesse und Prozesse. Das würde der menschliche, das Fleisch, das würde die menschliche Natur tun, sich rechtfertigen, diese Ungerechtigkeit nicht erdulden, oder? Wir haben schon mit kleineren Problemen oder mit kleinen Ungerechtigkeiten große Probleme, oder? Geschweige von sowas. Hier geht es um Leben, um Tod. Wir kämpfen um Gartenzaun oder was weiß ich. Baum, ein Ast abgeschnitten. Nein, 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 nein. Es schreit zum Himmel, diese Ungerechtigkeit. Warum aber verurteilt er ihn trotzdem? Und das hat was mit der Befangenheit des Pilatus zu tun. Denn deswegen habe ich diese Predigt überschrieben oder diese drei Prozesse oder drei Phasen der Prozesse als der befangene Prozess des Pilatus. Er war nicht frei, er war befangen. Und warum war er befangen? Weil ihm um sein Wohl, um seine Karriere, um sein Leben, weil es ihm wichtiger war als die Wahrheit. In dem Fall war die Wahrheit die Person. Und die Person war Jesus Christus. Dazu in den nächsten Predigen aber noch mehr. Die Römer hatten eigentlich ein recht gutes Rechtssystem, wirklich. Mindestens genauso gut wie die Juden. Und nach diesem römischen Rechtssystem, wenn man Teilhaber des römischen Passes war, durfte man zum Beispiel auf eine Gerichtsverhandlung mit einem geschworenen Prozess berufen. Keine Bestrafung ohne Verurteilung. Wenn man verurteilt wurde, konnte man in der Revision gehen, einen Widerspruch einlegen und sich auf den Kaiser berufen. Das hat Paulus zum Beispiel getan. Jesus war kein Römer. Jesus war ein Jude. Und so war er dieser Willkür ausgesetzt. Absolut ungerecht. Sein Bürgerrecht war nicht von dieser Welt. Sein Reich war nicht von dieser Welt. Ganz kurz, lass mich ganz kurz etwas zu dieser Person Pilatus sagen. Pontius Pilatus ist euch wahrscheinlich auch bekannt. Pontius ist der Familienname, war eine Adelfamilie aus Rom. Er war ein Präfekt, ein militärischer Gouverneur, der Statthalter, hat 10 Jahre in Judäa versucht, diese schwierige Region Recht und Gesetz durchzubringen. War nicht einfach für ihn, dass dort... Aber er selbst war wirklich überzeugt und dachte, er ist ein Held. Er dachte, er hat große Macht und Vollmacht. Als er vor Jesus stand, hat er sich nicht nur einmal da aufgespielt und meinte, er hat über Jesus das Sagen, könnte ihm das Leben geben und Leben nehmen. Er bekommt aber ein schlechtes Zeugnis von den Geschichtsschreibern. Philo oder Josephus, sie schreiben über ihn. Einer von ihnen schreibt, und das möchte ich an dieser Stelle kurz sagen, Er schrieb über ihn, das sind Zeitgenossen, das heißt, die haben zu gleicher Zeit gelebt, heißt es. Nicht gewillt war er, irgendetwas zu tun, was seinen jüdischen Untertanen gefallen hätte. Also er hatte kein Anliegen gehabt, den Juden irgendein Gefallen zu tun. Versteht ihr, warum ich das euch vorlese? Weil er ihnen einen Gefallen tut. Gegen jedes Rechtverständnis, gegen die Wahrheit und Gerechtigkeit, für das er stand und übrigens Konsequenzen tragen würde, hat trotzdem Jesus gekreuzigt, obwohl er eigentlich die Juden hasste. Er bestahl sie, schlag sie brutal nieder. Warum hat er das getan? Warum hat er auf einmal den Hohenpriestern und den Juden einen Gefallen getan? Das war doch gar nicht sein Anliegen, hat er doch eigentlich vorher nie gemacht. Er wollte das nicht tun. Das hat was mit seiner Befangenheit zu tun. Nochmal, sorry für das Vertrösten, aber in den nächsten Predigten werde ich euch da ein bisschen mehr hineinnehmen. Also konstruierten die schriftgelehrten Pharisäer, der Hohe Rat, einen Anklagegrund. Ein Anklagegrund, der bei Pilatus ziehen müsste. Wenn sie kommen würden und sagen, er ist der Sohn Gottes, dann, übrigens haben sie es auch so versucht, sagte Das ist religiöse Fragen, macht selber aus. Das hat nicht gezogen. Also konstruieren Sie einen neuen Anklagepunkt. Und Sie müssten einen haben, der Pilatus dazu zwingen sollte, ihn zu töten. Und so sagen Sie, er sagt, er ist der König der Juden. Und in dem Moment muss Pilatus aktiv werden. Wisst ihr warum? Weil das gegen den Kaiser wäre. Wenn ein Jude sich selbst zum König erklärt, das ist Aufstand, das ist Widerstand, das ist ein Aufruhr. Das ist der Plan. Sie stellen Jesus also dar, dass er sich selbst zum König erklärt, dann muss Pilatus handeln. Er muss aktiv werden und jeden Versuch der Rebellion in dieser Region niederschlagen. Und so müsste Jesus eigentlich genau das tun, was sie vorhatten, zu töten und zu kreuzigen, weil sie ihm das eben diese Anklage ihm bringen. Soll die todeswürdige, liebe Freunde, die Wahrheit, Jesus, ist Jesus der Sohn, ist Jesus der König der Könige, ist Jesus der Herr der Herren. Diese Wahrheit ist der Todesgrund, nicht die Lügen, die sie immer wieder bringen. Die Wahrheit ist der Todesgrund. Jesus ist König der Könige, der Herr aller Herren. Ich schmunzelte, sagte ich heute Morgen auch schon, ich las einen Kommentar und der Prediger, der diesen Abschnitt mit einer Überschrift versah, schrieb nicht Jesus vor Pilatus, sondern Pilatus vor Jesus. Und ich dachte, das ist gut. Hier ist nicht der Pilatus und der urteilt jetzt über Jesus. Hier ist ein kleiner Statthalter, der übrigens von dem größeren Statthalter aus Syrien kurze Zeit später abgesetzt wurde und fürs Gericht nach Rom gebracht wurde, weil Pilatus all diesen Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde. Hier ist ein kleiner Mann, hier ist ein kleiner Statthalter in einer Gegend Judäa und der spielt sich als was weiß ich was auf und da steht der König der Könige. Und Pilatus sagt, weißt du nicht, wenn ich, dass ich Macht habe, dir das Leben zu geben, Leben zu nehmen. Und was sagt Jesus zu ihm? Wenn es dir nicht gegeben wäre, Freund, nichts könntest du tun. Ist dir bewusst, wer du bist, wer ich bin? Und das ist, wenn Jesus sagt, und wenn er ihn fragt, bist du der König der Juden? Schaut mal, wie Jesus antwortet. Er sagt nicht, ja, ich bin es. So hat er bei den schriftgelehrten Pharisäern geantwortet. Er sagt, du sagst es. Im Johannesevangelium können wir nachlesen, er fragt zuerst, sagst du es oder die Juden sagen es? Jesus sagt Folgendes, ist es deine Meinung oder hat man es dir nur erzählt? Wisst ihr, warum Jesus so antwortet? Er fragt, wie stehst du zu mir? Positionier dich. Wie denkst du über mich? Wer bin ich? Sagst du es? Bin ich's? Oh, bin ich ein Jude, wird er sich aufspielen. Bin doch ein Jude. Jesus ist der König der Könige. Und vor dem steht dieser Pilatus. Und wenn Jesus sich nicht hingegeben hätte, wenn Jesus ihm nicht selber den Grund gegeben hätte, ihn zu kreuzigen, hätte er keine Macht. Wenn Jesus sagt, ich bin es, du sagst es, dann gibt Jesus genauso wie den Juden die Gelegenheit, einen Anklagegrund gab, gibt er ihm auch. Wenn Jesus hier geschwiegen hätte, hätten sie gar nichts in der Hand. Jesus geht hier nochmal den Weg aktiv. Liebe Geschwister, lass mich noch kurz das sagen. Wie viele Kinder Gottes, die eigentlich die Schrift gut kennen, haben diese Wahrheit nicht verstanden? Schaut mal, als Pilatus Jesus hier verhört und Jesus sagt, ich bin es, du sagst es, gell? Was sagt Pilatus? Dann kurz danach kommt er und sagt, ich finde keine Schuld. Warum nicht? Weil Jesus ihm etwas erklärt. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, würden wir kämpfen, meine Jünger würden kämpfen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Pilatus erkennt, dass Jesus weder politisch eine Gefahr ist, noch wirtschaftlich, noch geografisch, sonst irgendwas. Pilatus erkennt Jesus, seine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt, sonst hätte er ihn sofort verurteilen müssen, sofort kreuzigen müssen. Macht er nicht, weil er sagt, ich finde keine Schuld. Jesus hat nicht diesen Anspruch, König auf dieser irdischen Welt zu sein. Versteht ihr, ein römischer Statthalter hat das verstanden. Viele Christen haben das bis heute nicht verstanden, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Kommen wir zum Schluss, Verse 3 bis 5. Und der Hohepriester, die Hohepriester klagten viele Dinge an Pilatus, aber fragte ihn wieder und sprach: Antwortest du nichts? Sieh, wie viele sie gegen dich vorbringen. Jesus aber antwortete ihnen gar nichts mehr, sodass Pilatus sich verwunderte. Sie merken, der will ihn gar nicht verkreuzigen. Sie merken, der Anklagegrund zieht nicht. Also bringen sie vieles mehr. Die parallelen Evangelien machen es deutlich, die bringen das Thema der Steuerhinterziehung und all diese Dinge gegen ihn, die alles Lügen waren. Und wie verteidigt sich Jesus gegenüber Lügen? Gar nicht. So wenig wie bei den Hohepriestern und Schriftgelehrten sich gegenüber den Lügenzeugen positionierte, hier auch nicht. Er widersteht auch dieser Versuchung, sich zu rechtfertigen. Könnte er sich rechtfertigen? Oh ja. Könnte er sich verteidigen? Ja. Gab es Erklärung für Steuerhinterziehung? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, oder? Hat er das schon mal getan? Richtig. Warum macht er es nicht? Warum rechtfertigt sich Jesus nicht? Warum verteidigt sich Jesus nicht? Zu Pilatus, übrigens nach dem römischen Recht, wenn jemand schweigt, ist das ein Schuldeingeständnis. Das ist römisches Recht. Menschlich ist, jeder, der unschuldig ist oder schuldig ist, jeder Plapp, der würde jeder reden, hey, ich bin's nicht. Jesus steht da. Sogar, dass Pilatus sich wundert, wie kann dieser Mann, der König der Könige, wieso verteidigt er sich nicht? Wieso steht er einfach da? Wieso sagt er nichts? Das geht in seinen Kopf nicht rein. Er versteht es nicht. Wieso, obwohl Pilatus selber weiß, er ist unschuldig, er erkennt es ja, sagt, wieso verteidigt er sich nicht? Mensch, sag was. Rede. Steh ein. Warum sagst du nichts? Und dann heißt es, Jesus aber antwortete gar nichts mehr. Ab diesem Moment schweigt er, stumm wie ein Lamm, das zur Schlachtung führt. Wir wissen, warum er schweigt. Ich sage es euch, warum er schweigt. Würde Jesus hier reden, würde er sich verteidigen, hätte der Teufel gewonnen. Würde Jesus sich verteidigen, würde er in einer typischen menschlichen Reaktion handeln. Würde er fleischlich sich verteidigen hier, würde das Erlösungswerk scheitern. Jesus schweigt, weil wenn er was gesagt hätte, der Teufel gewonnen hätte, wir hätten verloren. Du hättest verloren, ich hätte verloren. Unsere Rechtfertigung wäre dahin. Unsere Sünden wären noch auf uns und wir wären noch unter dem Fluch. Denn wer Jesus nicht hat, und wir werden es gleich hören, und nicht liebt, der ist unter dem Fluch. Wir wären unter dem Fluch. Darum schwieg er. Verteidigte sich nicht. Er trug jeden Widerspruch von Sündern gegen sich. In allem versucht, wie du und ich, doch ohne Sünde. Für dich und für mich. Er machte sich zum Fluch, freiwillig. Er nahm den Fluch, der auf uns lag, nahm auf sich. Das haben die Täuflinge heute bezeugt. Wie ist die Reaktion von Pilatus auf das? Was macht er dann? Durchschaut er dieses heuchlerische Spiel der Schriftgelehrten, des Hohen Rats? Wird er es durchschauen? Was wird er tun? Nächsten Sonntag.